Also manche Menschen sind besser darin, emotionale Komplexität zuzulassen und sie zu empfinden und sie zu differenzieren als andere. Und zum anderen ist es ein Prozess, also dass ich hintereinander oder vielleicht sogar gleichzeitig beide Emotionskomponenten empfinde. Was die Vorteile davon sind, das macht uns flexibler angenommen. Also wir können besser adaptieren, weil wir beides haben, weil wir im Prinzip einen viel breiteren Blick dann auch haben, wodurch auch unsere Entscheidungsfindung besser sein sollten, weil wir unterschiedliche Anteile, unterschiedliche Aspekte miteinander integrieren können, auch durch das Erleben im Prinzip. Und dadurch auch Kreativität zum einen und Resilienz zum anderen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Business, der Nushu Podcast. Nushu ist Wachstumshub und Netzwerk in einem, heißt, als Member bekommst du bei uns echten Praxisinput, über 2500 inspirierende Kontakte, Events, Jobmatchings und geführte Learning Journeys zu den Themen strategisch Netzwerken und Personal Branding für dein berufliches und persönliches Wachstum. Hier im Podcast hörst du Frauen, die Female Business neu denken. Du bekommst echte Einblicke, ehrliche Erfahrungen und konkrete Learnings.
Wann hast du das letzte Mal zwei Dinge gleichzeitig gefühlt, die vielleicht zusammengepasst haben, aber vielleicht auch nicht? Du warst genervt, du warst trotzdem professionell, enttäuscht, hast alles gut gesagt und die Gefühlswelt von dir wurde immer komplexer. Mein Name ist Katharina Muth und bei uns ist heute zu Gast Dr. Priska Brosi, Associate Professor für Human Resource Management an der Kühne Logistics University in Hamburg. Sie war selbst Nushu und forscht seit Jahren zu Emotionen im Unternehmen, zu Leadership und Innovation. Wir sprechen darüber, warum Komplexität von Emotionen eigentlich ein Zeichen von Stärke ist, warum wir toxische Positivität lieber über Bord schmeißen sollten und warum Emotionen sogar wirtschaftlich bedeutend sind. Dazu kommen wir später noch. Priska, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Katharina. Ich freue mich sehr.
Priska, du warst ja selbst Nushu. Wie kam es denn dazu und was hat dir das Netzwerk langfristig gegeben?
Ich bin damals frisch nach Hamburg gezogen und dann habe ich das Netzwerk entdeckt und dachte, da will ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und was mir sehr gefallen hat, war die Positivität. Auf den Veranstaltungen, wie die Personen aufeinander zugehen, die Leichtigkeit, die Freude dabei, fand ich wunderschön. Was mir geblieben ist, ist nach wie vor noch Freundschaften und Kontakte, die seitdem entstanden sind und bei denen ich mich eigentlich immer wieder freue, sie wiederzusehen.
Hoffentlich keine toxische Positivität, sondern Nein. Nur die gute Positivität.
Nein, nur die gute. Wir kommen ja gleich noch zu toxischen. Ich würde sagen, ehrliche Positivität.
Ja, stimmt. Das beschreiben ja viele, diesen typischen Nushu-Vibe, dass der einfach sehr positiv ist und man gestärkt aus den Treffen rausgeht. Voll schön. Weil wir jetzt aber gerade die Forschung schon angeschnitten haben, würde ich gerne darauf zurückkommen. Und zwar Emotionen und die Komplexität von Emotionen, du hast mir im Vorgespräch erzählt, ist noch gar nicht so ein wahnsinnig untersuchtes Thema. Mhm. Wie bist du darauf gekommen, dich diesem Thema zu widmen und gab es da einen konkreten Auslöser oder warum ist das genau deins?
Die ursprüngliche Entscheidung zu positiven Emotionen oder Emotionen allgemein kam tatsächlich schon mit meiner Promotion und hat wahrscheinlich, ich bin ursprünglich Wirtschaftsingenieurin, das heißt, ich habe keine Psychologie studiert, habe dann 3 Jahre Strategieberatung gemacht und in diesen 3 Jahren festgestellt, dass Emotionen wirklich wichtig sind, dass es mich auch interessiert, dass ich spannend finde. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, diese klassische kognitive Entscheidungsfindung waren irgendwie 20-30% und dann kam ganz viel Führung, Motivation, Menschen zusammenbekommen, aus auch Interessen ausbalancieren und dass da ganz, ganz häufig eigentlich eine Ebene mitspielt, über die ich noch gar nicht so genau Bescheid wusste, was auch viel Emotion dabei ist und wo ich dann mit meiner Promotion begonnen habe, dachte, genau das würde ich gerne näher herausfinden. Und dann habe ich damals schon zu positiven Emotionen in Unternehmen promoviert. Das Komplexitätsthema ist tatsächlich, damals war so insgesamt, da war immer der Homo economicus, der rein rationale Entscheidungsfinder, der wurde immer herausgefordert. Da würde ich sagen, über die Phase sind wir hinweg. Also es würde sagen, es ist mehr Mainstream angekommen, dass positive oder insgesamt Emotionen wichtig sind. Die Komplexität von Emotionen, das ist tatsächlich ein sehr neuer Bereich, wo auch sehr viel, also wo man merkt langsam, es gibt ein paar empirische Studien dazu, viel Theorie und das beginnt so langsam, ist aber extrem spannendes Feld.
Und woran forschst du da gerade genau?
Eine Frage, die wir uns stellen, ist, inwieweit kommt Emotionen oder emotionale Komplexität schon direkt aus der Arbeit heraus? Das heißt, auch hier gibt es klassische Modelle, die immer auf die positiven Emotionen einhergehen oder zielen. Und unsere Fragestellung ist so ein bisschen, ja, aber hat es nicht auch Vorteile? Also muss uns jeder Arbeitsbereich eigentlich immer glücklich machen? Oder ist es am Ende des Tages nicht der Mix, der zählt? Und die Beidseitigkeit von positiven und negativen nebeneinander, weil wir eben auch wissen, dass viel Gutes aus negativen Emotionen hervorkommen kann. Und es ist nicht am Ende praktisch die Kombination und auch dann eine Frage, wie ist das Gleichgewicht, die Balance zwischen diesen beiden Anteilen und welche Emotionen sind es genau?
Und was sind deine ersten Antworten auf diese Fragen?
Die erste Antwort ist, glaube ich, dass Komplexität definitiv gute Seiten hat. Also weil, also zum einen unterscheidet man bei emotionaler Komplexität einmal als Fähigkeit. Also manche Menschen sind besser darin, emotionale Komplexität zuzulassen und sie zu empfinden und sie zu differenzieren als andere. Und zum anderen ist es ein Prozess, also dass ich hintereinander oder vielleicht sogar gleichzeitig beide Emotionskomponenten empfinde. Was die Vorteile davon sind, das macht uns flexibler angenommen. Also wir können besser adaptieren, weil wir beides haben, weil wir im Prinzip einen viel breiteren Blick dann auch haben, wodurch auch unsere Entscheidungsfindung besser sein sollten, weil wir unterschiedliche Anteile, unterschiedliche Aspekte miteinander integrieren können, auch durch das Erleben im Prinzip. Und dadurch auch Kreativität zum einen und Resilienz zum anderen. Weil bei Resilienz ganz häufig, wenn wir sagen Resilienz, ich glaube, was man häufig im Kopf hat, ist, okay, Dinge können passieren. Also Resilienz ist die Reaktion auf Adversität oder schwierige Ereignisse. Aber es bedeutet nicht, dass ich immer auf einer positiven Linie bleibe, sondern Resilienz bedeutet, natürlich empfinde ich die negative Emotion, natürlich empfinde ich diese Reaktion, aber ich komme danach wieder zurück und unter Umständen sogar besser und gestärkter als vorher. Das heißt, ich kann auch hier, kann ich sehen, es hat einen Nutzen, ich kann was lernen, ich lerne aus diesen Erfahrungen raus. Auch das hat, und auch hier kommt man natürlich die Komplexität, dass ich auf der einen Seite natürlich das Negative empfinde, aber gleichzeitig ist die Frage, wie schnell bin ich darin, auch die positiven Dinge zu sehen? Wie schnell kann ich Lernerfahrungen übersetzen? Wie schnell kann ich auch wieder sehen, oh, und in die Richtung kann es gehen und wie kann ich mich da rausziehen? Das heißt, das ist immer oder ganz häufig die Beidseitigkeit, die von uns gefordert ist in solchen Situationen. Und da hilft es, die Komplexität zu empfinden und auch zulassen zu können.
Du sprichst ja bei komplexen Emotionen davon, dass eben eine gewisse Gleichzeitigkeit vorherrscht von Emotionen, die miteinander auftauchen. Gibt es da bestimmte Pärchen, die besonders gerne zusammen häufig auftauchen?
Finde ich eine total schöne Frage und ich kann sie dir nicht beantworten. Ich weiß, also tatsächlich, weil es bisher wird es immer gemessen praktisch insgesamt als die Komplexität. Ich glaube aber tatsächlich, das wäre zum Beispiel total spannend, auch stärker in die Richtung zu gehen. Es gibt momentan, gibt es schon Forschung eben zu einzelnen Emotionen. Also zum Beispiel, es gibt einen ganzen Forschungsstrang zu Ärger in Unternehmen und Organisationen. Das wäre tatsächlich interessant, zum Beispiel die Beidseitigkeit von Ärger und sich anzuschauen, welche Emotionen laufen da mit und was macht dann auch die Differenzierung aus? Weil auch bei Ärger ist auf der einen Seite ist Ärger unheimlich, es hilft für Energie. Ärger empfinden wir, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, wenn sich was uns in den Weg stellt und setzt unheimlich viel Energie frei, diese Dinge, die Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. Manchmal sind es leider Menschen. Und wenn wir Ärger gegenüber Menschen zeigen, dann wissen wir alle, dann kann das für unsere Beziehungen unter Umständen nicht gut ausgehen. Weil wir dann praktisch im Zeigen von Ärger vielleicht nicht immer so bedacht und so behutsam imstande sind, sodass Ärger das Potenzial hat, eben für Beziehungen negative Auswirkungen zu haben. Gerade für Ärger ist es extrem spannend, glaube ich, sich Komplexität anzuschauen, weil eventuell auch hier die positive Emotion dazu führen kann, dass ich da auf der einen Seite die Energie mitnehmen kann, die Ärger mir gibt, um Dinge zu erreichen, um Dinge zu verbessern, ganz häufig zu verbessern, während ich eben gleichzeitig achtsam mit meinen Beziehungsgefügen um mich herum umgehen kann. Da helfen positive Emotionen. Positive Emotionen sind einen sehr, sehr starken Anteil, um unser soziales Überleben zu sichern. Das heißt, man geht davon aus, die Funktion von Emotionen ursprünglich evolutionär, um unser physisches und Zusatz soziales Überleben zu sichern. Und gerade die positiven Emotionen zahlen ganz, ganz häufig auf die sozialen Komponenten ein und den Aufbau von Ressourcen. Deswegen spannende Fragestellung. Ich kann sie leider noch nicht beantworten, aber ich finde sie sehr spannend.
Weil du ja jetzt gerade auch schon die Folge ansprichst. Für mich jetzt einfaches Beispiel, bei mir in der Familie. Emotionen, die unterschiedliche Reaktionen auslösen. Also letztens habe ich mit meinem Papa drüber gesprochen zum Beispiel, weil wir gerade bei der Emotion Ärger waren. Für den ist es ein extremer Motor. Der sagt dann, okay, jetzt zeige ich es dir und erst recht und dann gebe ich noch mal was drauf. Und für mich, oder zumindest früher war es so, wenn ich dann diesen Ärger hatte und Frust, dann war ich wie so ein Marienkäfer, der sich auf den Rücken hat fallen lassen, alle Beine nach oben und totale Schockstarre. Dann ging gar nichts mehr. Und da war bei mir überhaupt kein Motivationsmotor, sondern einfach nur noch, ich will hier raus. Wie entsteht denn sowas? Ist das dann auch wieder auf Erfahrungen gemünzt? Oder ist das intrinsisch?
Also zum einen, es gibt diese Action-Tendencies. Nennen wir sie in der Forschung, was praktisch das Unmittelbare, was resultiert daraus. Aber natürlich hat praktisch meine Reaktion hat auch eine soziale Komponente. Also zum Beispiel, wir wissen, dass kulturelle Einflüsse sehr stark beeinflussen, wie stark wir Emotionen empfinden, wie stark wir sie ausdrücken, wie wir mit ihnen umgehen. Und genauso auf individueller Ebene gibt es natürlich auch nochmal Einflüsse. Wie habe ich gelernt, damit umzugehen? Was wurde mir weitergegeben? Und natürlich, ich will jetzt nicht in die Kindheit, aber natürlich, wir haben sehr viel gelernt über unser Leben hinweg. Wir haben sehr viel gelernt. Wir haben auch gelernt, mit unseren Emotionen umzugehen. Und unter Umständen die Art und Weise, wie wir praktisch früh gelernt haben, mit unseren Emotionen umzugehen, heißt vielleicht nicht unbedingt, dass es auch im Erwachsenenalter immer noch die beste Art und Weise ist. Und deswegen ist es, glaube ich, es ist eine kontinuierliche Entwicklung, damit umzugehen, zu reflektieren, zu überlegen, wo kommt das eigentlich gerade her? Ist es wirklich die beste Möglichkeit und auch aus diesen Mustern ausbrechen zu können? Also auch das praktisch in der Lage zu sein, eine Emotion wahrzunehmen, Punkt eins, sich erstmal zu beobachten und zu betrachten und dann auch tatsächlich die Reaktion darauf in gewisser Weise auch steuern und mitbestimmen zu können. Wir sind nicht, also auch wenn es praktisch diese Handlungstendenzen gibt, heißt es nicht, dass wir ihnen völlig hoffnungslos und willenlos ausgeliefert sind, sondern es kommt immer darauf an, was man daraus macht, aber das kann teilweise schwerfallen. Also ich hatte zum Beispiel, ich weiß noch, ich hatte einen Teilnehmer in einem meiner MBA-Kurse und wir haben über Ärger gesprochen. Und eine Person hat sich gemeldet und hat gemeint, ich weiß genau, ich sitze in diesem Meeting und jedes Mal, wenn es zu diesem Punkt in der Diskussion kommt, dann geht der Rollladen runter und ich werde ärgerlich und ich kann nicht daraus ausbrechen, was spannend ist. Das heißt, obwohl man teilweise weiß, die Situation, die wird mich ärgerlich machen und ich will eigentlich gar nicht hin, es ist extrem schwierig, in dem Moment nicht drauf zu reagieren. Und jeder kennt das, glaube ich, in dem Moment Distanz zu bewahren, nicht reinzugehen. Und ich glaube aber, je häufiger und je besser man darüber reflektieren kann und für sich das auch vorher erkennen kann, für sich sagen zu können, denk dran, erinnere dich in dem Moment dran. Also es ist so ein bisschen wie, wir erstellen uns Protokolle und wir haben ein erlerntes Protokoll. Das ist aber nicht das einzige Protokoll, das wir haben. Und je besser wir werden, uns praktisch verschiedene Protokolle zur Hand zu geben
und auszuwählen
und eine gewisse Flexibilität. Und natürlich heißt es nicht, dass man in jeder Situation immer, manchmal stellt man es auch im Nachhinein erst fest. Also niemand ist perfekt und schon gar nicht in seinen emotionalen Empfinden und Regulierungen und Reaktionen. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, an dem man immer weiter daran arbeiten kann. Und ansonsten wäre es auch langweilig. Also
absolut.
Wenn alle
komplett reguliert.
Genau. Und zum Thema allglatt. Und dann gibt es ja auch wirklich die Situation, und auch das habe ich immer wieder in den Diskussionen, was ich spannend finde, dass jemand sagt, aber vielleicht war es auch einfach mal richtig. Und vielleicht war es auch einfach, auch wenn es sich dann unmittelbar danach vielleicht nicht so gut angefühlt hat, aber vielleicht war es auch einfach mal wichtig, das zu sagen, auch wenn es andere Menschen verärgert hat, auch wenn es nicht das Richtige war, aber vielleicht muss das einfach mal gesagt werden. Aber das ist natürlich eine Abwägung, die man auch niemandem abnehmen kann.
Ja, ich glaube, dass das ja wahrscheinlich, also widersprich mir bitte, auch Typsache ist. Also ich persönlich bin jemand, die hält diese unterschwelligen, also wenn man merkt, dass etwas ist und keiner spricht es aus, finde ich viel schlimmer, als wenn es jemand ausspricht und dann, wie du sagst, dann ist mal kurz 5 Minuten Ärger und danach ist aber auch gut. Ja. Aber ein durchgängig unterschwelliges, da ist was, da weiß ich nicht, ich habe letztens zu meinem Freund gesagt, ich glaube, ich bin zu einfach gestrickt, aber ich habe da keine Zeit für.
Ist ja auch Zeitverschwendung, also weil man es ja immer mitlaufen hat. In jeder Interaktion kommt das ja immer wieder mit rein. Ohne dass man muss immer darauf aufpassen, dass man da nicht hingeht und es nicht anspricht.
Aber weil du gerade die Emotionsregulierung schon angesprochen hast, ich meine, wie macht man denn dann eigentlich sozusagen den Standard fest, welche Emotionen auf welchen Punkt reguliert werden sollen?
Ja. Und den Standard gibt es nicht. Deswegen ist es wichtig, die Konsequenzen dessen zu verstehen. Und auch zu verstehen, es gibt nicht immer die gleiche Reaktion. Soziale Komplexität. Deswegen, es gibt diesen Standard nicht. Es gibt verschiedene Strategien, wie ich regulieren kann. Also angefangen von die Auswahl von Situationen. Was ganz häufig zum Beispiel auch gar nicht bewusst passiert. Also wir können zum Beispiel, es gibt Forschung zu Sozialisierung, also wenn ich einen neuen Job anfange, dass wenn meine erste Interaktion mit meiner Führungskraft negativ ist, und das muss gar nicht sein, dass die Führungskraft negativ, die hatte vielleicht keine Zeit oder die war gestresst oder die hatte was anderes im Kopf. Aber wenn diese ersten Interaktionen negativ sind, was passiert, dass Neuankömmlinge sich dann einfach nicht mehr so häufig mit der Führungskraft treffen und ihr ein bisschen aus dem Weg gehen, ist Emotionsregulierung. Wenn ich weiß, dass diese Interaktion, dass ich mich danach nicht gut fühlen werde, dann werde ich nicht in diese Interaktion reingehen. Kann aber, wie gesagt, sein, das war gar nichts Schlimmes, das hatte nichts mit mir zu tun, aber trotzdem beeinflusst es mein Verhalten und unter Umständen reflektiere ich gar nicht so aktiv darüber. Das heißt, Auswahl von Situationen ist die erste. Und da können wir auch ganz häufig, oder zum Beispiel ein schönes Thema in Unternehmen, immer wieder Umgang mit Fehlern. Ich mache einen Fehler und ich verstecke ihn so schnell wie möglich, damit niemand ihn sieht. Ist aber, ich verhindere die Situation, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich gebe dem keine Aufmerksamkeit. Ist auch Emotionsregulierung. Stattdessen ist es aber hilfreicher, sich den Fehler anzuschauen und zu überlegen, was lerne ich daraus? Klassisches kognitives Reframing, das heißt, ich betrachte nicht die Vergangenheit, ich analysiere die Vergangenheit, aber ich bin in meinem Kopf, geht es mir darum, was kann ich denn in Zukunft anders machen? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich mich verbessern daraus? Und ich betrachte den Fehler, aber ich bin in meinem Kopf, in meinem Framing dessen, bin ich schon längst in der Zukunft und bin rein darauf fokussiert, was kann ich anders machen. Das heißt, um es einmal nochmal systematisch zu sagen, es fängt mit der Auswahl von Situationen an, mit der Veränderung von Situationen. Ich kann Situationen gestalten. Meine Aufmerksamkeit ist der Hebel für alles. Also wenn gebe ich dem Aufmerksamkeit, gebe ich keine Aufmerksamkeit. Und dann eben diese kognitive Betrachtung, die ich verändern kann, wo ich ganz bewusst, zum Beispiel, wenn ich mich über jemanden ärgere, war es wirklich die Intention der Person, mir ein Hindernis in den Weg zu stellen? Oder hat die Person einfach nur das gemacht, was ihr Auftrag war oder was ihre Aufgabe war oder was sie in dem Moment für sich erreichen würde, ohne bewusst mir zu schaden, was einen riesen Unterschied macht in der Emotionalität, die dabei rauskommt. Das heißt, sowas in Frage zu stellen. Und wir sind eben praktisch unserer Interpretation von Situationen. Wir haben eine erste Interpretation, aber auch die muss nicht bedeuten, dass die objektiv so ist. Sondern auch die hat natürlich eine hohe Subjektivität und ich kann sie in Frage stellen und ich kann drüber reflektieren und ich kann überlegen, war das wirklich so? Und wir alle wissen, wie schwer das sein kann.
Vor allem, jetzt wo du die 4 Schritte gerade so aufgezeigt hast, da war mein erster Gedanke, das dauert aber ganz schön lang. Vor allem, wenn ich in der Situation drin bin und noch super sauer bin, als ob ich dann wirklich reflektiere und sage, Katharina, da setzt du dich jetzt mal kurz hin und reflektierst, hat die andere Person das gemeint? Ja, das ist so gemeint. Ja, also das ist ja, dann setze ich mich denn dann damit hin, abends nochmal,
wenn ich runtergekühlt bin. In der Reflexion, später in der Reflexion. Also es ist schwierig, in der Situation das tatsächlich so bewusst einmal durchzuführen. hohe Kunst. Absolut Respekt, wenn das jemand kann, aber im Zweifel eher nicht. Aber wie du sagst, sich danach nochmal hinzusetzen und diese Überlegung zuzulassen. Man kennt das ja auch manchmal. Man hat diese, man ärgert sich über was und man spricht mit einer anderen Person und man möchte einfach nur die Bestätigung von der Person haben. Und dann sagt die, ja, aber vielleicht war das gar nicht so. Und das ist total gesund. Wir möchten mit Menschen reden, wir möchten mit Menschen uns austauschen, die genau sowas sagen und uns praktisch diese Perspektive öffnen, damit wir uns nicht so in diesen Gedanken reinsuhlen. Aber wir selber kennen es auch, wie schwer einem das manchmal fallen kann, wenn die andere Person das für uns macht. Aber an für sich ist es, die Menschen sind fantastisch in seinem Leben zu haben, die genau das für einen machen und einem helfen und praktisch den Horizont wieder erweitern, gerade dann, wenn man so völlig da reingebohrt ist.
Da habe ich auch eine nette Anekdote, weil ich da jetzt gerade an meinen Freund denke, der fragt immer, in welcher Person er antworten soll. Möchtest du jetzt meine Antwort als Freund und möchtest dich da jetzt reinsteigern, dann steigere ich mit. Oder möchtest du eine Lösung haben, dann gebe ich dir die. Und das finde ich immer eine sehr süße Frage, weil ich mir denke, ja, manchmal will ich halt mich auch einfach nur reinsteigern.
Und wenn es dann so offensichtlich gemacht wird, finde ich auch kluge Strategie, wenn es dann so offensichtlich gemacht, fällt es manchmal auch leichter.
Ja.
Dann zu sagen, weil dann muss man selber irgendwie bewusst sagen, nee, ich möchte mich jetzt reinsteigern, wo man selber schon, und dann stolpert man schon selber drüber und denkt, ja, selten der richtige Weg. Und dann macht man es praktisch, ja, dann öffnet man vielleicht dadurch schon allein die Tür, als wenn man immer, weil man kennt das, wenn man, oh, jetzt musst du mir schon wieder mit der Lösung kommen. Man muss diesen Bogen hinbekommen, aber andere können einem dabei helfen. Das heißt, auch alle 4 Schritte an Emotionsregulierung kann ich für mich selber machen, aber auch für andere. Ich kann anderen Menschen auch immer dabei helfen.
Ja, vielleicht hilft es sogar, so wie du es gerade aufgezeigt hast, sich das aufzumalen. In welcher, wo bin ich jetzt gerade oder was wäre darauf eine Antwort?
Ja.
Das nehme ich mir mal mit. Ich weiß es auch nicht, ob man das so sagen kann, aber was ist denn dann, oder ist das Ziel jeder Emotionsregulierung immer das Gleiche, um ein bestimmtes Gefühl hervorzurufen, oder ist das unterschiedlich?
Ich würde sagen, noch nicht mehr für ein bestimmtes Gefühl. Also das sollte es auch nicht sein. Also ganz häufig, wenn man über das Thema spricht, glaube ich, dann kann es auch darin abdriften im Sinne von, wir müssen immer in die Positivität zurückkehren. Dem würde ich sagen, nee, das muss es nicht sein. Das ist es. Also können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Für manche Berufsgruppen ist es viel wichtiger, nach außen hin positiv zu agieren und zu erscheinen. Da ist es Teil des Bildes praktisch. Generell würde ich das aber gar nicht unbedingt sagen. Und vor allem praktisch diese toxische Positivität, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich muss positiv. Und ich muss darüber, hilft niemandem. Weil, wie gesagt, Ärger kann total hilfreich sein. Für auch Angst zu empfinden kann total hilfreich sein, weil sie uns für mögliche Bedrohungen viel sensibler macht. Das heißt, sie zu empfinden und zu überlegen, wo kommt sie her, was sind Faktoren, was kann ich machen? Und dann nicht ignorieren, sondern zu überlegen, okay, ich habe Angst vor einer Präsentation, vielleicht heißt es einfach nur, ich muss mich mehr vorbereiten. Und praktisch die andere, wenn ich es einfach wegreguliere, dann nehme ich mir die Vorbereitungszeit. Und dann, das hilft aber niemandem, weil dann kommt sie irgendwann wieder. Also praktisch ganz häufig ist es auch gar nicht die Regulierung, sondern es ist die Analyse und das Verstehen, warum, woher kommt es und was kann ich machen aktiv, um die Voraussetzungen zu verändern. Ich bereite mich besser vor. Ich übe es nochmal, ich hole mir nochmal Feedback ein. Ich muss gewisse Kompetenzen aufbauen. Also es kann ja auch, Präsentation ist jetzt ein relativ kleines Beispiel, aber es kann ja ganz viele unterschiedliche Punkte haben. Und das Zulassen und das Empfinden und das Verstehen hilft mir, dass ich mich besser vorbereite und dass ich viel besser agiere. Also deswegen, oder auch zum Beispiel Schuld. Auch Schuld ist im Prinzip, etwas Negatives ist passiert und ich fühle mich dafür verantwortlich. Ist eine negative Emotion. Sie fühlt sich wirklich, wirklich schmerzhaft an. Niemand möchte sich gerne schuldig fühlen. Die Handlungstendenz ist aber tatsächlich zu reparieren. Das heißt, wenn ich, dadurch, dass es sich so negativ anfühlt, ich möchte etwas tun, um diese Situation wieder besser zu machen, ist prosoziales Verhalten, auch Führung, Führungswille kommt teilweise auch aus Schuldgefühlen im Sinne von, okay, einer muss die Verantwortung übernehmen, ich nehme sie jetzt und ich mach's, um Himmels Willen. Das heißt, ganz viele, die Handlungstendenzen und die Funktionen sind ganz häufig auch aus negativen Emotionen sehr positiv. Deswegen würde ich niemals sagen, alles ins Positive zu regulieren. Das ist nicht der Punkt. Und ganz häufig kann es auch sein, in der Emotion zu bleiben, sie zu empfinden, sie zu verstehen, was dann wiederum hilft, besser zu agieren im Nachhinein. Wie gesagt, passiert nicht immer direkt in dem Moment, weil Emotionen eigentlich eine sehr schnelle Reaktion sind, aber Reflexion hilft. Und Reflexion ist auch generell für Lernen. Jegliche Erfahrung, die wir machen, wenn wir reflektieren, machen wir nochmal einen drauf und lernen nochmal mehr daraus. Ich kann auch durch eine Erfahrung gehen und gar nichts draus lernen, wenn ich nicht reflektiere. Und genauso ist es bei Emotionen.
Ich würde gerne auf das eine Thema, was du gerade angesprochen hast, nochmal tiefer eingehen, weil jetzt haben wir gerade schon die Komplexität der und Emotionsregulierung bei mir als einzelne Person angesprochen. Jetzt hast du gerade aber das Thema Schuld und Verantwortung aufgebracht und da würde ich gerne nochmal tiefer reingehen, weil ich das sehr spannend finde, wenn wir jetzt von der Führungskraft ausgehen. Eine Führungskraft empfindet gewisse Emotionen, Ärger, weil sie von nochmal jemanden drüberen gesagt bekommen hat, ich weiß nicht, du musst Menschen kündigen, weil wir unsere Zahlen nicht erreichen. Ja? Das heißt, diese Person empfindet auf der einen Seite Ärger und Schuld. Und ist es dann das Richtige, das auch vor den Mitarbeitenden zu verbalisieren? Weil das ist ja dann nochmal so ein Zwischenschritt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gerade von mir klug erklärt ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dieses zwischen den Stühlen hängen, einerseits selbst Emotionen zu empfinden, die aber nicht ungefiltert an meine Mitarbeitenden weiterzugeben. Das stelle ich mir, ist das auch Untersuchungsgegenstand oder weil das stelle ich mir einfach nochmal schwieriger vor.
Und es ist schwierig, das normativ zu beantworten, im Sinne von, in der Situation musst du das machen. Deswegen, ich würde es aus einer Diskussion, also weil es ganz häufig auch, gerade in MBA-Kursen, wo alle mit Führungserfahrung kommen, oder die meisten mit Führungserfahrung, und weil das eine ganz häufige Diskussion ist, weil man schon, jede Führungskraft wird auch Emotionen regulieren, gerade für Mitarbeitende. Das kann weil es in gewissen Situationen halt einfach nicht hilfreich ist, wenn ich selber meine ganze Angst rauslasse. Das möchte niemand in dem Moment. Sondern in gewisser Weise hilft es für andere, dann positive Emotionen zu zeigen. Und deswegen ist auch praktisch, wir nennen das emotionale Arbeit, wenn es Teil unserer Funktion, unserer Tätigkeit ist, gewisse Emotionen dann auch zu zeigen. Und das zeigt sich auch, und da gibt's Forschung dazu, das zeigt sich in Führungs- und Management-Tätigkeiten, ist emotionale Arbeit, ist Teil der Tätigkeit, die ich mache. Jetzt ist aber gerade in Situationen, wie du es jetzt beschrieben hast, zum Beispiel, ich muss Mitarbeitenden kündigen oder in dieses Kündigungsgespräch hinein. Und natürlich ist dann auch die Frage, hilft es wirklich der Person, die gehen muss, wenn ich eine Maske aufsetze und gar nichts zeige? Oder hilft es vielleicht auch gerade in der Situation, dass ich eine gewisse Komplexität auch zeigen kann, dass ich auf der einen Seite das bedauern kann und sagen kann, es tut mir auf persönlicher Ebene sehr leid, dass ich aber auch sagen kann, vielleicht passt eine andere Tätigkeit und vielleicht ist ein anderes Unternehmen vielleicht auch einfach besser für dich. Weil ganz häufig bei Personalentscheidungen geht es um Fit. Da geht es nicht darum, dass jemand gar nicht funktioniert. Es geht darum, dass jemand auf eine Position vielleicht nicht die beste ist und auf einer anderen Besetzung für alle Beteiligten, inklusive man selbst, eine bessere Auswahl darstellt. Also kann ich, und diese Komplexität, und natürlich ist es eine unheimliche Komplexität und damit, deswegen, ich kann es nicht normativ beantworten, weil es natürlich auch situativ abhängig ist. Was kann ich zeigen, was kann ich zulassen? Ich würde sagen, beides hilft. Es hilft sowohl, die emotionale Arbeit zu leisten, es hilft aber auch, gerade in solchen Situationen auch die negative Emotion zuzulassen und vielleicht auch zu zeigen. Und vielleicht ist es auch ein wichtiges Signal an andere zu sagen, ich bedauere es oder ich finde es schade oder ähnliches. Und natürlich kommt auch aus der Komplexität, das ist so ein bisschen die Schattenseite. Bisher hatten wir es im Positiven beleuchtet, in Flexibilität etc. die Schattenseite gehört auch dazu. Natürlich ist das oder kann auch anstrengend sein. Wenn ich mich für eine Situation oder für eine Perspektive entscheide, ist es manchmal einfacher, als wenn ich die Komplexität für mich zulasse. Deswegen und die unterschiedliche, also gerade auch als Führungskraft, eine Führungskraft, die immer negativ reagiert, ist berechenbarer als eine Führungskraft, die Komplexität zeigen kann. Und manchmal mögen wir Berechenbarkeit.
Voll, total, weil dann weißt du wenigstens, woran du bist.
Exakt. Und wenn die Person immer Ärger zeigt, dann weiß ich, dann kann ich damit umgehen. Wenn aber das abwechselt, situativ, kann das auch manchmal anstrengend sein. Das heißt, es hat durchaus auch Schattenseiten, die wir noch besser untersuchen müssen. Aber die auch dazugehören natürlich zum gesamten Puzzle.
Hm. Welche Herausforderungen, weil du gerade deine MBA-Studierenden angesprochen hast, siehst du denn in der Praxis, weil dort ja auch sehr viele unterschiedliche Führungskräfte sind, wenn ihr euch um dieses Thema dreht, was kommen denn da eben als meistgenannte Herausforderungen, was Emotionen angeht, bei Führungskräften?
Ich glaube, eine Herausforderung ist, dass es ganz häufig schwierig ist, in Unternehmen auf eine Metaebene zu wechseln. Das heißt, dass ich im Gespräch eine Kultur und auch Beziehungen habe, die mir genau das erlauben und so sagen, hey, lass uns mal genau gemeinsam drauf schauen, was passiert da eigentlich gerade und warum reagieren wir so? Was natürlich eine Beziehungsqualität voraussetzt und auch eine Qualität insgesamt in der Kultur, in der Interaktion, die unheimlich wichtig ist. Und ich glaube tatsächlich, und das merkt man auch in den Gesprächen, also weil wenn wir bei diesem Thema kommen wirklich viele Sachen hervor und man merkt, dass Menschen sich unheimlich freuen, dass sie jetzt praktisch die Legitimation haben, jetzt reden wir darüber. Und weil es natürlich dann auch, man will nicht unbedingt vor Kollegen darüber sprechen, weil man macht sich ja auch verletzlich dadurch, also da ist eine gewisse Hürde, während praktisch mit Personen, die aus anderen Unternehmen kommen, mit denen man sowieso schon wirklich über ganz viele Themen sich auch tief ausgetauscht hat, und dann die Erlaubnis zu haben, diese Themen anzusprechen, da kommt immer sehr viel rausgesprudelt. Deswegen glaube ich tatsächlich, es wäre hilfreich manchmal, wenn man solche Ebenen auch ansprechen kann. Und wenn man Möglichkeiten findet, darüber zu sprechen. Das würde, glaube ich, ganz viel erleichtern. Das wäre so eine Metaebene, was ganz häufig auch psychologische Sicherheit mit einschließt. Also sowas sagen zu können. Und auch psychologische Sicherheit bedeutet nicht reine Positivität. Häufig wird das in Wohlfühlkultur übersetzt, ist es aber nicht. Ist es gar nicht, sondern es ist die Möglichkeit, Konflikte auszuhalten, in Konflikte zu treten und auszudiskutieren, ohne dass dabei alles explodiert. Das heißt, auch das, genau, also das auf kultureller Ebene, glaube ich, hilft.
Und dass es diese Metaebene selten gibt, scheitert an Zeit, Offenheit dafür, Erkenntnis darüber, dass man das vielleicht tun sollte oder Fähigkeit?
Wahrscheinlich alles, was du gerade beschrieben hast. Also ich glaube ganz häufig, es ist ein Zeitproblem. Ich meine, das hat man ganz häufig, dass man sich für diese Themen, obwohl es, was das Zeitproblem angeht, glaube ich wirklich, man spart langfristig. Insgesamt, also Beziehungsarbeit, also mit Führungskräften, unter Kollegen, es spart Zeit auf lange Sicht. Weil wenn ich das einmal etabliert habe, dann kann ich es auch später wieder abgreifen. Und das macht, du hast es vorhin angesprochen, wenn ich so einen Schwelbrand die ganze Zeit habe, das ist zeitintensiv. Wenn ich den einmal mir betrachten kann, hilft. Das heißt, das Zeitargument ist eben immer, es ist wie ein Geld investieren. Ich muss es einmal frühzeitig machen und dann habe ich langfristig etwas davon. Aber wir sind nicht immer gut darin, genau diese Entscheidung zu treffen und danach zu agieren. Und dann ist es natürlich, ja, es ist auch eine Fähigkeitsfrage. Und ich glaube, das ist nochmal, niemand ist perfekt. Ich glaube, niemand kann das perfekt. Es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Es ist schön, wenn man Menschen um sich hat, die das sehen können und auch sagen können, ich möchte da mich weiterentwickeln und ich arbeite daran. Aber natürlich ist es nicht immer gegeben. Und natürlich ist es gerade auch, es gibt viele Personen, die natürlich, ich glaube, wir haben in vielen Unternehmenskontexten nach wie vor vorherrschend, dass es ein professioneller Kontext ist und dass da auch Emotionen nichts zu suchen haben.
Ist das weiter so oder ist das Also mein Gefühl wäre gewesen, dass es schon eine gewisse Trendwende gab. Du hast auf LinkedIn immer mehr Menschen, die, weiß ich nicht, zugeben, da bin ich gescheitert und überhaupt, ja, das ist vielleicht auch sehr viel heuchlerisch.
Naja.
Aber das im Vergleich vielleicht zu vor ein paar Jahrzehnten, da sich schon was getan hat, oder ist das eine blinde Hoffnung von mir?
Das definitiv. Nein. Nein. Ich glaube, die ist absolut. Nein, 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 nein. Die hat Substanz. Definitiv. Da würde ich sagen, hat sich schon viel getan, aber natürlich nicht in allen Kontexten und nicht überall in gleicher Weise. Und man sieht auch, und ich glaube auch wirklich, dass das nochmal wirklich ein Entwicklungsschritt ist. Also auch wenn ich praktisch meine, ich habe ja Bachelorstudierende, Master und dann MBA, wenn sie Berufserfahrung haben. Und man merkt so richtig, wenn man im Master über Emotionen spricht, dann ist das so, ja, dann ist man ärgerlich. Also das ist so dieses, das ist noch gar nicht so, man kann das noch gar nicht so einschätzen, wie intensiv das sein kann. Und dann, wenn sie praktisch nach 5 Jahren wieder zurückkommen mit Berufserfahrung, dann ist es eine ganz andere Ebene und eine ganz andere Tiefe, die man in diesem Gespräch haben kann. Also deswegen glaube ich, ist schon noch mal einiges, was man, was auch spannend wäre, sich mal anzuschauen. Ich glaube, dass man einiges an Entwicklung noch mal macht, gerade auch auf der emotionalen Ebene mit dem Berufseinstieg. Und mit dem, weil man einfach Situationen hat, die man so nicht gewohnt ist, aus denen man nicht so leicht rauskommt, die man nicht auswählen kann, die man aushalten muss. Und genau, da passiert nochmal sehr viel. Und deswegen nie, das wäre total verrückt zu denken, dass man das von Anfang an richtig gut kann.
Ja. Ja, und so wie du vorhin auch gesagt hast, ich musste ja die Situation noch nicht mal alle selber durchlebt haben, sondern auch im Laufe meiner Berufs, im Laufe meines Berufs werde ich ja auch wiederum Menschen treffen, die sagen, ich hatte eine Situation XY schon mal und da haben die so und so reagiert. Also man unterhält sich ja auch sehr, sehr viel mehr darüber und tauscht sich aus. Und das ist natürlich was anderes als zu Beginn des Studiums.
Ja, ja. Und was dann auch nochmal eine Sozialisierung mit sich bringt. Auch eine Sozialisierung im Unternehmen. Und auch das merkt man. Deswegen, wenn man viel unterschiedliche Erfahrungen sammelt, auch das hilft, wenn man dann überhaupt erst merkt, das kann auch ganz anders sein. Und man kann das auch ganz anders lösen. Und wenn man zu früh nur in einer Organisation Erfahrung sammelt, dann kann das manchmal, kann einem das so völlig gar nicht bewusst sein, dass es ganz unterschiedliche Arten und Weisen gibt, damit umzugehen. Das heißt, breite Erfahrungen, glaube ich, helfen von Anfang an, weil es einen wirklich diesen Horizont eröffnet. Es gibt unterschiedliche Weisen, mit den Dingen umzugehen und zu agieren. Und es gibt nicht nur diesen einen Weg.
Jetzt hast du gerade schon Beispiele angesprochen. Und auf eins würde ich gerne nochmal zurückkommen, was du vorhin schon angeteasert hast. Und zwar, wie ist es in Berufen, wo ich eine positive Emotion zeigen muss, egal ob ich mich so fühle oder nicht? Schlagwort Flugbegleiterinnen.
Exakt. Das ist das Standardbeispiel tatsächlich für einen Forschungszweig, der, wie ich vorhin schon angesprochen habe, emotionale Arbeit. Was im Prinzip bedeutet, ich reguliere meine Emotionen meistens zum Positiven. Da haben wir tatsächlich, und gerade in Serviceberufen, haben wir sehr, sehr stark hin zu positiv, Unterdrückung von negativ, weil es Teil meiner Tätigkeit ist. Da unterscheiden wir zwei unterschiedliche Art und Weisen. Das eine heißt Deep Acting, das andere Surface Acting. Deep Acting ist das, was ich eben schon mit diesen 4 Schritten beschrieben habe. Das heißt, da arbeite ich tatsächlich, ich versuche diese Emotionen auch tatsächlich zu empfinden. Das heißt, wenn ich Flugbegleiterin bin, ich mache mir bewusst, dass es für meine Fluggäste wichtig ist, dass vielleicht manche von denen Flugangst haben und deswegen hilft es denen und es ist eine wichtige Unterstützungsleistung, positiv zu sein und ihnen ein gutes Gefühl zu geben, weil sie sich vielleicht gerade unwohl fühlen. Und es ist eine unheimlich schöne Dienstleistung auch. Das heißt, ich versuche auch bewusst, diese Emotion zu empfinden. Surface Acting ist, ich empfinde, was ich empfinde, aber ich lächle trotzdem, egal was irgendwie dahinter passiert. Interessanterweise, viele denken, das ist viel einfacher, einfach zu lächeln. Es ist unheimlich anstrengend und das kann man auch zeigen in Studien über Studien. Das ist das, was den Stress hervorruft. Also wenn ich es einfach nur versuche zu maskieren und nach außen was anderes zeigen, das erzeugt Dissonanz in uns drin. Und das ist tatsächlich das, was zu Stress führt, versus wenn ich mir die Zeit nehme und überlege, okay, ich muss da jetzt rein, es ist Teil meines Jobs, wie kann ich es? Wie kann ich auch ganz häufig, ist es entweder ist es zum Beispiel dass mir die Menschen wichtig sind, für die ich es mache. Oder dass ich mir um meinen Job was rum überlege, was es mir leichter macht, mich in diese Stimmung hineinzubringen. Es gibt ganz unterschiedliche Techniken, aber je besser ich darin bin, mich wirklich in die Emotionen reinzubekommen, umso weniger anstrengend wird es. Mhm. Und ich glaube, es gibt einfach Berufe, wo das in gewisser Weise, wie beschrieben, auch wichtig ist und hilfreich und gut tut und deswegen auch eine wichtige Dienstleistung in gewisser Weise ist.
Aber ich finde das schön mit dieser Assoziation, ich versetze mich in die Person mir gegenüber, die hat vielleicht Flugangst und wie kann ich der damit helfen? Und wenn ich jetzt ein Lächeln aufsetze und strotze vor Sicherheitsgefühl, dann helfe ich damit einer anderen Person und lächle nicht und sage immer den gleichen Satz, den ich zum Beispiel höre, wenn ich ins Flugzeug steige. Das finde ich eigentlich schön. Da werde ich das nächste Mal, wenn ich in ein Flugzeug steige, dran denken. Ein zweites Beispiel, was wir noch im Vorgespräch besprochen hatten, was ich sehr spannend fand, ist, wie sich Emotionen auf die Wirtschaftlichkeit auswirken. Dass es dazu ja auch Studien gibt. Kannst du das mal näher beschreiben?
Also die Frage praktisch, welche Emotion ist am besten für Leistung, die ist super komplex. Also man kann es eben nicht so einfach zeigen. Also ich glaube, die Grundhypothese, die man super gerne bestätigen würde, wäre Happy Worker, Good Worker und dann hat man auch die ökonomische Wirtschaftlichkeit. Zeigt sich nicht ganz so, ist komplexer, weil eben auch in gewissen Situationen negative Emotionen wichtig sind. Deswegen, das ist zu sehr vereinfacht, aber man kann schon für gewisse Verhaltens oder für bestimmte Verhalten zeigen, dass Emotionen definitiv beeinflusst. Wie gesagt, nicht ganz so in der Vereinfachung, aber sie beeinflusst. Und in manchen Situationen, wir haben zum Beispiel eine eigene Studie, die wir mit Lkw-Fahrern durchgeführt haben, wo wir uns angeschaut haben, tägliche Ereignisse und insbesondere die Hindernisse, die man so täglich hat, wie Stau, ich finde keinen Parkplatz, ich habe falsche Informationen, ich muss warten, etc. Erzeugt Ärger, nur verständlich. Bei unseren Fahrern übersetzt sich das in sogenanntes Overwhelming, wenn ich zu stark und zu doll auf dem Gaspedal bin, was sich dann wiederum in Benzinverbrauch auswirkt. Das heißt, da haben wir eine relativ klare Kette zeigen können. Das heißt, in bestimmten Bereichen kann man das schon zeigen, dass eben in der Situation die Emotion vielleicht auch unmittelbare ökonomische Auswirkungen hat. Hängt natürlich immer auf die Situation an.
Ja, und ist jetzt in dem normalen, in Anführungszeichen, Bürojob schwieriger nachweisbar, oder?
Wie gesagt, es ist eine gewisse Komplexität an der Stelle. Man kann einzelne, oder zum Beispiel, nehmen wir mal an, eine Airline mit grantigen Flugbegleiterinnen würde sich wahrscheinlich ökonomisch auswirken. Also von daher hat es schon, also auch emotionale Arbeit, die Dienstleistung hat ja schon ökonomische Konsequenzen. Dass ich genau das zeige. Und es ist Teil des Service-Pakets in gewisser Weise, dass ich wertschätze als Kunde, dass ich mich dann wohler fühle. Also deswegen glaube ich schon, bei ganz vielen, gerade wenn es direkte Kunden oder wenn es eben so direkte Handlungsweisen angeht, dass es durchaus ökonomische Konsequenzen hat.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das wahnsinnig komplex ist, weil ich jetzt gerade auch dran denke, auch wenn wir so eine Bürosituation haben, dass ja dann auf eine bestimmte Emotion auch Mitarbeitende auch nochmal unterschiedlich reagieren. Also das hat ja, ist ja, ich stelle mir das gerade vor wie so eine Bienenwabe, ja, das geht ja dann nochmal in alle möglichen Kammern und Ecken und jeder reagiert anders und er wünscht sich was anderes, also schwierig.
Das Menschsein ist eine schwierige Angelegenheit. Nee, aber tatsächlich, also soziale Beziehungen, glaube ich, haben eine gewisse Komplexität, wobei wir auch da zeigen können. Also es gibt Studien, die zeigen, dass sich Emotionen auch praktisch fortsetzt und weiter pflanzt praktisch und überträgt und dadurch auch Einfluss auf andere Personen hat. Also zum Beispiel durchaus, es gibt durchaus auch einen guten Case für positive Emotionen, weil sie uns kooperativer macht, weil sie Teamarbeit fördern kann zum Beispiel. Und auch das kann man zeigen. Deswegen, ja, aber es hat eine Komplexität, weil es sind alle Ebenen, also es geht von der individuellen Ebene hoch bis zur Unternehmensebene, wo ich emotionale Phänomene habe. Und natürlich, es gibt interindividuelle Unterschiede. Wir interpretieren unterschiedlich, was ja auch schön ist. Wir interpretieren unterschiedlich, wir reagieren unterschiedlich. Aber nochmal, bringt uns eigentlich nochmal wieder darauf zurück, auf diese Metaebene und die Möglichkeit, solche Dinge anzusprechen und zu diskutieren und auch zu klären und auch sagen zu können, ich verstehe, warum es bei dir so angekommen ist. Es war gar nicht so gemeint. Das und das war mein Hintergrund in dem Moment. Und solche Sätze sagen zu können, das kann man nicht in jedem Team, das kann man nicht mit jedem Kollegen, aber es hilft, solche Dinge besprechen zu können.
Priska, ganz, ganz lieben Dank erstmal für diese Einordnung. Als allerletzte Frage wird in diesem Podcast ja immer die Frage gestellt, wenn du bei einem Nushu-Event einen Banner mit einem Spruch aufhängen könntest, was würdest du draufschreiben?
Dann würde ich sagen, mehr Wertschätzung für Emotionen. Weil ich glaube, dass wir sie ganz häufig, darf ich es erklären oder soll ich nicht erklären?
Okay, das schreiben wir ins Kleingedruckte unten drauf.
Ja, mehr Wertschätzung für Emotionen in Klammern, darf ich es bitte erklären? Nein, weil ich tatsächlich glaube, wir schieben die zu häufig zur Seite. Entweder, weil wir denken, das ist was Negatives, weil wir nicht damit umgehen können, weil wir denken, es darf nur positiv sein, oder weil wir sie generell als störend oder als unprofessionell oder Sonstiges. Und ich glaube aber, dass wenn wir wertschätzend damit umgehen können, sie uns anschauen können, betrachten können, analysieren können, daraus lernen können vor allem und sie wirklich managen im Sinne von klug einsetzen können, dass es unheimlich hilfreich ist. Deswegen die Wertschätzung für die Emotion.
Schreiben wir beim nächsten Event drauf. Priska, ganz, ganz lieben Dank, dass du ja deine Forschung mit uns geteilt hast, diese tollen Beispiele hattest und ja, ich nehme ganz viel mit zum Thema Emotionen. Und wenn ihr euch, liebe Hörerinnen, die Arbeit von Priska und auch die Arbeit der Kühne Logistics University in Hamburg näher anschauen möchtet, dann schaut doch einfach gerne in die Shownotes. Da gibt es natürlich auch alles zur Arbeit von Nushu und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, liebe Priska.
Dir vielen Dank für die tollen Fragen und das schöne Gespräch. Das hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke dir.